Ihr könnt schon mal den Epheserbrief aufmachen. Wir heizen unser Haus teilweise mit Holz. Und dann gibt es bei uns auf dem Hof auch immer wieder mal etwas stärkere Holzstämme. Und stellt euch vor, ich nehme so ein Meterstück Eiche, das nur 20, 25 Zentimeter Durchmesser hat. Und ich stelle Benjamin an das eine Ende und ich nehme das andere Ende und sage so, Benjamin, jetzt aufheben. Jetzt tragen wir das Holzstück zu diesem Bock, wo wir es dann zersägen werden. Wird der kleine Mann dort stehen und ziehen und ziehen und der Balken wird sich nicht bewegen. Und dann sage ich zu Benjamin, sei stark. Benjamin zieht mit ganzer Kraft. Ich sage ihm, sei stark, stärker noch. Und Benjamin zieht und zieht, aber außer einem Bandscheibenvorfall kriegt er nichts. Dann stellt euch aber die gesamt gleiche Situation vor, dass ich nicht am anderen Ende den Balken nehme, sondern ich nehme ihn so fast in der Mitte. Somit habe ich rein physikalisch so ziemlich das ganze Gewicht dieses Balken und ich sage, Benjamin, sei stark und heb hoch. Und Benjamin nimmt seine ganze Manneskraft, zieht den Balken hoch und er schwebt tatsächlich in der Luft, der Balken. Und der Benny, ganz glücklich, mit seiner ganzen Kraft, Papa geholfen zu haben, schleppt den Balken mit und muss aufpassen, dass er nicht selbst mitgeschleppt wird und auf den Holzbock gelegt wird. Zwei unterschiedliche Bilder, wie man erwartet, dass jemand stark sein soll, aber eigentlich gar nicht kann. Wer von euch ist in der Lage, stark zu sein, einfach nur mal jetzt sofort, weil es dir eine Autorität befiehlt? Wer wird auf Befehl plötzlich mehr Muskelkraft haben? Wer wird auf Befehl plötzlich mehr Energie für den Alltag haben? Mehr Kraft, immer Nein zu sagen, wenn es nötig wäre. Einfach nur, weil eine Autorität es befohlen hat. Vielleicht können wir in einer ganz konkreten Situation unter viel Druck tatsächlich mal mehr schaffen als gewöhnlich. Denn unsere Muskelkraft ist zu viel mehr in der Lage, als sie im Normalfall leisten kann. Also das Maximale, was eine Muskelkraft tatsächlich an Kraft aufbringen kann, wird vom Gehirn geblockt. Es sei denn, es gibt genug Adrenalin, das freigeschüttet wird, um all diese Blockungen aufzuheben. Oder es gibt einen starken elektrischen Impuls, zum Beispiel einen Stromschlag, der so stark den Muskel trifft, dass er wirklich die ganze Kraft freisetzt. Das gibt es. Aber im Normalfall kann keiner von uns einfach nur, weil jemand es sagt, stark sein. Wir lesen uns einen Vers aus Epheser Kapitel 6, den 10. Vers. Und dort finden wir eben diesen Befehl, diesen Auftrag an die Gemeinde zu Ephesus von Paulus. Paulus hat der Gemeinde sehr viel geschrieben. In den ersten drei Kapiteln schrieb er ihnen, was sie in Christus sind und wer sie sind, was sie in ihm haben, all die Segnungen in den himmlischen Bereichen. Dann hat er ihnen bis an dieser Stelle von Kapitel 4, 1 bis Kapitel 6, Vers 9 gesagt, dass sie als solche Menschen, die in Christus alles haben, auch seiner würdig leben sollen. Und er hat den würdigen Wandel eines Christen dargelegt. Und nun kommt er zu einem anderen abschließenden Thema und er leitet ihn mit einem im Übrigen ein. Und nun lesen wir den 10. Vers des 6. Kapitels. Da sagt Paulus, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nun, in diesem Vers hält für uns zwei entscheidende Hilfen für unsere Schwachheiten im Alltag bereit. Das eine ist ein ermutigender Befehl und das zweite ist eine zuverlässige Quelle. Und als drittes möchte ich einen Punkt hinzufügen, als Beispiele aus dem Alten Testament, die wir sehen und die uns hilfreich sein können. Aber das sind die zwei wichtigsten Dinge, die zwei Hilfen, die uns dieser Vers gibt. Eine Ermutigung und eine zuverlässige Quelle. Nun, lasst uns einmal zu diesem ermutigenden Befehl gehen, den Paulus hier vorgibt. Und wir werden mit dem beginnen, was wir bei einem Bibelstudium immer machen sollten. Und zwar mit einer sehr genauen, detaillierten, exakten Beobachtung. Und wenn wir jetzt diesen Vers einmal nehmen, er beginnt mit einem im Übrigen ein übrig gebliebener Befehl. Nun, was hat Paulus dort noch herumliegen in seinem Kopf an all dem, was er den Ephesern noch nicht gesagt hat? Das, was Paulus noch nicht angesprochen hat, ist der Kampf gegen die Dämonen, gegen die Mächte der Finsternis, gegen den Teufel. Er hat von dem Kampf der Begierden in unserem Fleisch gesprochen, von unserem Kampf, den wir als Christen führen, weil wir nicht fähig sind, in unserem Körper wirklich so heilig zu leben, wie unser Herz, das verändert worden ist von Gott, es gerne täte. Unser Herz schafft es nicht. Ich meine, unser Herz will es, aber der Leib schafft es nicht, diese Heiligkeit zu erreichen. Und er hat von diesem Kampf dagegen gesprochen und wie wir darin wachsen können, Christus auch in unserem Leib hier immer ähnlicher zu werden. Aber den Kampf gegen die Finsteren in der Luft, gegen die bösen Mächte, gegen die Versuchungen vom Teufel, hat er noch nicht angesprochen. Und das ist das, was noch übrig ist. Also nicht ein im Übrigen, so nebenbei, da gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich noch nicht erwähnt habe, sondern das ist nochmal ein ganz großer Bereich. Und ohne das zu bedenken, kannst du als Christ nicht bestehen. Das ist das, was noch übrig ist. Eine sehr wichtige Sache. Und dann gibt er einen Befehl. Einen Befehl an wen? Wer soll denn hier was tun? Immer wenn wir die Bibel studieren, müssen wir diese zwei Fragen zuerst klären. Wer ist angesprochen und was soll derjenige tun oder was ist es, worum es geht? Und wir wissen, Paulus schreibt den Brief, das werden wir nicht nochmal extra klären, aber hier spricht er die Brüder an. Wundert uns nicht, denn er schreibt den ganzen Brief an die Gemeinde. Und hier sagt der Brüder, im Übrigen, ihr Gläubigen, all ihr Brüder und Schwestern, alle, die ihr gläubig seid, es gibt noch einen Befehl, einen Imperativ. Seid stark. Und wenn wir dieses Wort einmal ganz genau studieren, dann brauchen wir eigentlich nur ein bisschen Schulgrammatik. Und dann merken wir dieses Verb, nicht in allen Übersetzungen, aber in einigen Übersetzungen ist es als passiv wiedergegeben. Das können wir auch durch einige Bücher oder Computerprogramme herausfinden. Dieses Verb, dieses Tu-Wort, stark werden, ist ein Befehl, aber im Passiv. Das heißt, eigentlich heißt es, werde stark. Du bist verantwortlich, an dich geht der Befehl, aber du kannst das aktiv nicht einfach machen. Wie der Benjamin dort am anderen Ende dieses Stammes, dieses Eichenstammes, einfach seine ganze Kraft hebt, aber den Stamm keinen Zentimeter vom Boden abkriegt. Er kann aktiv nichts machen. Aber wenn jemand anders kommt und ihm unter die Arme greift und hebt, dann ginge es. Nun, wissen wir aber, die Stärke, die wir in Christus haben, ist nicht einfach, dass wir nichts tun und nur so als ob leben und Gott alles für uns macht. Wie können wir einen passiven Befehl ausführen? Nun, das ist eine Frage, um die wir heute uns etwas genauer kümmern werden. Was genau kannst du machen? Was ist deine Aufgabe, um wirklich stark zu werden? Sich einfach Mut zu reden und sagen, Andreas, sei jetzt einmal stark und sei heilig. Das geht nicht so lange gut. Das funktioniert nicht. So einfach mal aufs sich selbst zureden. Nun, ich hatte davon gesagt, dass es ein ermutigender Befehl ist. Und das Ermutigende an diesem Befehl ist eben, dass es ein passiver Befehl ist. Stellt euch vor, Gott würde dir aktiv zuschreiben, dass du in deiner körperlichen, in deiner Schwachheit als Christ die Kraft irgendwie aufbringen musst, ihm wohlgefällig zu sein und dann auch noch gegen den Teufel zu kämpfen. Und du wärst hoffnungslos dahin. wie der Benjamin, der diesen Baumstamm aufheben soll am anderen Ende. Hoffnungslos. Da ist nichts zu machen. Du lebst in der Kraft eines anderen. Und das ist so ermutigend. Ja, du sollst in Kraft leben. Tatsächlich, sei stark. Aber in der Kraft eines anderen. Und das ist das so Ermutigende. Und je mehr ich über diese passiven Befehle, die Paulus immer wieder gibt, nachdenke, umso freudiger stimmt es mich zu wissen, es ist ein anderer da, der die ganze Kraft hat. Es ist ein anderer da, der befähigt. Es ist ein anderer da, der in dir das bewirkt, was du selber nicht kannst. Nun, ich hatte aber schon angedeutet, dass wir nicht untätig sein können und sagen einfach, na, dann macht Gott es, dann machen wir gar nichts mehr. So ist es nicht. Wir wollen deswegen zum zweiten Punkt der Predigt übergehen und uns diese zuverlässigen Quellen anschauen. Woher bekomme ich Kraft? Nun, wir sind träge darin, geistlich zu denken. Wir sind gut darin, irdisch zu denken, weil wir darin leben. Nun stellt euch einmal jemand vor, der stark sein möchte. Jetzt sage ich mal dem Benjamin nicht einfach, er soll jetzt den Baumstamm heben, sondern ich sage, Benjamin, werde stark, werde gestärkt, werde immer stärker. Das ist das, was dieses Verb hier aussagt im Griechischen. Werde immer stärker. Es muss ein beständiges Stärkerwerden da sein. Dann wird sich Benjamin überlegen, wie mache ich das bloß? Denn wenn ich stärker werden will, brauche ich mehr Muskelmasse. Ich brauche mehr diese Myosinfilamente in den Muskelfasern, die dann auch wirklich zusammenziehen. Also, was mache ich? Ich gehe ins Biotech-Labor, baue mehr Myosinfilamente und versuche, die dort reinzubringen. Das wäre ein aktives Starkwerden, oder? Schlechte Idee. Rein theoretisch geht das, aber sehr aufwendig und wird bei weitem nicht immer, wenn überhaupt sinnvoll, angemessen funktionieren. Wie machst du das jetzt aber, damit dort in den Muskel mehr Kraft reinkriegt, wenn du es aktiv nicht kannst? Nun, wir sagen dazu, wir trainieren. Wir beanspruchen den Muskel einfach so oft bis an seine Grenze, dass er irgendwann sagt, ich brauche mehr davon, und dann baut er die selber. Dann brauchst du die nicht im Biotech-Labor bauen. Du musst die auch nicht einpflanzen, die wachsen dort ganz von alleine. Was du tun musst, ist arbeiten. Diesen Muskel wirklich zu gebrauchen und zu beanspruchen. Das ist ein passiver Befehl, wo du aktiv nicht auf direktem Wege ans Ziel kommen kannst und dennoch eine Möglichkeit hast, genau das zu erreichen, was erreicht werden soll, indem du aber etwas anderes machst. Jetzt zurück zu dem Text. Gott sagt, werdet stark in dem Herrn. Nicht werde stark in deiner Muskelmasse, in deiner Muskelkraft, sondern werde stark in dem Herrn. Nun, das Wort in dem Herrn oder in der Macht seiner Stärke, Paulus nennt es zweimal in unterschiedlichen Sachen, das ist so, als würde Paulus einen doppelten Befehl geben, werdet stark in dem Herrn und werdet stark in der Macht seiner Stärke. Und doch ist die Quelle eine einzige, Gott selbst, Jesus Christus, er ist die Quelle. Er als Person und seine Macht sind unsere Quellen, aus denen wir stark werden können. Aber das Problem für uns ist vielfach, dass wir im Alltag einfach wenig damit anfangen können. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir viel zu wenig in diesem geistlichen Denken geübt sind. Wir sind viel mehr darin geübt, für unseren Leib zu sorgen und ihn zu kräftigen. Davon redet die Welt um uns herum. Damit haben wir zu tun, darin leben wir mit unserem Körper. Und deswegen kennen wir uns damit aus. Und vielfach versäumen wir auch als Christen immer wieder, in dem geistlichen Welten, in dem geistlichen Beziehung zu Gott so eng zu wachsen, dass wir mit einer solchen Aussage, sei stark im Herrn, sofort etwas anfangen können. Schaut mal, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel vor einem Boxen, da sage ich dem anderen, sei stark in deiner Strategie und in der Macht deiner Fäuste. Jeder würde sofort verstehen, was gemeint ist. Da würden wir nicht darüber nachdenken, wie ist es zu verstehen und wie kann ich das erreichen? Natürlich hat er trainiert vorher, ne? Das kann doch keiner, so wie ich, mit einem Gleichgewicht hinkommen und sagen, so jetzt bin ich stark im Boxen. Meine Fäuste sind kräftig. Das wird wahrscheinlich der kürzeste Kampf sein im Boxring und für mich der einzige. Oder stellt euch vor, in einer Diskussion sagen wir, sei stark in deinem Verstand und in der Macht deiner Überzeugungskraft. Dann wissen wir, aha, das ist einer, der einen klaren, starken Verstand hat und er kann wirklich überzeugend reden. Oder beim Fußball sagen wir, sei stark im Kopf und in der Macht deiner Laufkraft. Dann wissen wir, aha, das ist also einer, der den Überblick hat, der weiß, wo man am besten angreift und der auch wirklich schnell laufen kann. Wahrscheinlich steht er nicht im Tor. Oder im Krieg würden wir sagen, sei stark in deinem Panzer und in dem Machtgehäuse deiner Panzerwände. Dann wissen wir, er selbst kann dürr sein wie ich, aber er muss seinen Panzer wirklich sehr, sehr gut beherrschen und genau wissen, was er macht. Aber wenn wir sagen, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann stehen wir da und sagen, ja, klar, aber was mache ich jetzt? Es ist ja ein schöner Trost, aber dann gehst du nach Hause und denkst montags darüber nach, und wie bin ich jetzt stark? Nehme ich mir einfach Mut zurede und sage, sei stark, Andreas, das klappt schon, das wird schon werden. So wie der Benjamin am anderen Ende des Holzstammes und es nicht hochkriegt. Der kann sich bis zum Abend zureden. Das Einzige, was er danach besser wird können, ist schlafen. Wann fühlt ihr euch eigentlich stark? Wann fühlen wir Menschen uns stark? Wann könnte ich sagen, ich bin stark? Nun, entweder, wenn man sich stark fühlt. Es gibt Leute, die fühlen sich sehr stark und die gehen dann drauf los. Auch manchmal das letzte Mal. Aber wenn wir uns stark fühlen, denken wir, wir sind stark. Oder wenn wir ein überlegenes Wissen haben, können wir uns stark fühlen. Vielleicht nicht in einem Boxkampf, aber jetzt in anderen Bereichen. Oder wenn wir Vitamin B haben. Wir wissen, hier muss ich mal irgendetwas regeln und ich will etwas in meinem Leben erreichen und ich habe weder die finanzielle Kraft, noch habe ich meine Handkraft, um etwas Großes zu erreichen, aber ich habe Vitamin B, Beziehungen. Ich kenne jemanden, der das machen kann und für alles kenne ich jemanden. Und das sind alles meine Freunde und die machen das für mich. Und ich fühle mich stark, ich fühle mich mächtig, ich habe Einfluss. Oder wir fühlen uns stark und mächtig, wenn wir viel Geld haben und denken, selbst wenn ich es mit meiner Hand und mit meinem Kopf schon nicht schaffe, das wird mein Konto dann erledigen. Oder Muskelkraft. Wir denken, dass wir stark sind, wenn wir uns stark fühlen. Oder wenn wir genau wissen, dass wir stärker sind. Wenn wir einen genialen Plan haben, wenn wir überzeugende Argumente oder überlegene Waffen haben, wenn wir einen starken Freund haben, aber warum nicht, wenn wir von Gottes Hilfe wissen? Warum empfindest du dich dann nicht als stark, wenn du weißt, dass du den stärksten aller Starken an deiner Seite hast? Ist das nicht ein gelebter Unglaube? Vielleicht ist es dir noch gar nicht so bewusst geworden, wohl dem es bewusst ist. Aber ich glaube, dass so manch ein Christ im praktischen Leben sehr viel ungläubiger ist, als er es in seinem Bekenntnis ausdrückt oder als ihm bewusst ist. Ich gebe zu, dass das Bewusstsein dieses praktischen Unglaubens häufig sehr niederschmetternd sein kann, aber gleichzeitig auch heilsam ist, weil wir dann wissen, wo die Baustellen sind. Und eine dieser Baustellen ist unsere Quelle der Kraft in Christus Jesus. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nun, dieser Vers ist natürlich in einem Zusammenhang eingebettet. Ich habe den Zusammenhang davor genannt, ich habe ihn auch danach genannt, aber nicht, was unmittelbar danach kommt. Was Paulus sofort danach sagt, nachdem er aufgerufen hat, stark zu sein, ist Folgendes. Er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Denn, er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Da kommst du mit Muskelkraft nicht weiter. Da kommst du auch mit menschlichem Verstand nicht weiter. Da kommst du auch mit Vitamin B auf dieser Erde nicht weiter. Mit Beziehungen, mit starken Brüdern oder mit vielen. Du kommst mit all diesen Dingen nicht weiter. Du brauchst andere Dinge, in denen du dich üben musst, um stark zu werden. Nicht die Hanteln. Die Hanteln, die können Muskelkraft erzeugen. Dein viel Dauerlaufen kann Beinmuskelkraft erzeugen oder eine Herzkraft erzeugen. Aber all dieses Training, von dem Paulus sagt, es ist zu wenigem Nütze im Geistlichen, also körperliches Training ist auch geistlich nicht ganz unnütz, aber im Vergleich ist es einfach wenig nützlich. Er sagt aber, was wir viel mehr brauchen für unser geistliches Leben, sagt die Waffenrüstung. Nun, über diese Waffenrüstung werden wir in den kommenden Wochen, zumindest dann, wenn ich in Epheser weiter predigen werde, sehr ausführlich und viel mehr hören. Es ist ein so wichtiges Thema für unser Leben, dass ich das wirklich intensiv und kleinschrittig durchgehen möchte. Aber hier einmal eine Aufzählung von dessen, was Paulus sagt, was du brauchst, um stark zu werden. Also um stark in Christus zu werden und in der Macht von Gottes Stärke, musst du es dir nicht einfach einreden oder dir gut zureden, sondern wahrhaftig sein. Übe dich in der Wahrheit. Lebe ein Leben im Licht in der Wahrheit. Das ist das, was du brauchst, um Gottes Macht und Kraft in deinem Leben wirken zu sehen. Gerechtigkeit. Du brauchst Gerechtigkeit. Sowohl die zugerechnete Gerechtigkeit von Christus als auch dein Leben muss Gerechtigkeit Gottes widerspiegeln. Ja, Paulus sagt, Brustpanzer. Dass ich in meinem Brustpanzer stark bin, das können wir uns besser vorstellen oder zumindest geschützt. Wir fühlen uns dann stärker. Aber Paulus sagt, nicht den Brustpanzer brauchst du auch, nicht den Panzer, mit dem du über in den Krieg rollst. Was du brauchst, ist Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, du sollst bereit sein zur Verkündigung des Evangeliums. Verkündigungsbereitschaft ist das, was du brauchst. Das, worin du dich üben musst, um geistlich wirklich stark werden zu können. Das Heil, Gottes Wort und Gebet. Das sind die Dinge, in denen wir uns üben, uns trainieren müssen, um geistlich kraftvoll und stark sein zu können. Und ich möchte mit euch jetzt zwei Beispiele anschauen. Und diese Beispiele, die werde ich nicht auslegen, sondern einfach nur kurz erwähnen aufgrund der Zeit. Und ihr könnt sie euch gerne durchlesen. Also nochmal, stark sein heißt, aufzustehen und zu tun, was dran ist und auf Gott hoffen, dass er wirkt. In Epheser 3,20 heißt es, der weit mehr zu tun vermag, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Das ist das Gebet von Paulus. Er sagt, Gott kann viel mehr machen, als wir bitten und verstehen, gemäß seiner Kraft, die in uns wirkt. Stark sein heißt, sich von widrigen Umständen und innerer Unzulänglichkeit nicht abhalten zu lassen. Ebenfalls wieder dieses Gebet aus Epheser 3, Vers 16, dass wir durch seine Kraft im Geist, dass wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden an dem inneren Menschen. Deine inneren Unzulänglichkeiten, die du empfindest und diese schwierigen Umstände, in denen du lebst, sie machen dich nicht schwach. Sie machen dich vielleicht, dass du dich schwach fühlst. Aber das ist nicht, was dich wirklich schwach macht. Denn seine Kraft, seine Kräftigung im Geist ist am inneren Menschen. Zum Beispiel bei schwierigen Gesprächen, bei der Erziehung der Kinder, durch Krankheit oder erfahrene Unfähigkeiten. All das sind Dinge, wo wir aufgerufen werden, im Gehorsam den Willen Gottes auszuüben. Auch dann, Leute, wenn du sagst, das Gespräch ist mir zu schwer und ich müsste hier mein Kind ermahnen oder ich müsste dort mal mit jemandem reden, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und ich fühle mich schwach und unzulänglich und damals hat es schon nicht geklappt. Das Entscheidende ist, dass du gehorsam bist, wenn du gehen sollst und reden. Das ist Kraft Gottes. Das Entscheidende ist, dass du auf dem Wort Gottes deine Argumente basierst und nicht auf logischen Schlussfolgerungen. Das ist Kraft Gottes. Nicht, ob du dich in Diskussion kraftvoll fühlst, stark in deinem Verstand. Das ist Kräftigung am inneren Menschen. Stark sein heißt manchmal auch einfach still zu sein und abzuwarten, was Gott tut. In Jesaja 30, 15, da wird das Volk angesprochen, das Volk Israel, sei still, im Stillsein und Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen daherfliegen. Zum Beispiel im Erdulden von Unrecht. Es ist oft besser, still zu sein und zu vertrauen, dass Gott die Situation ändern wird. Daran liegt viel mehr Stärke, als mit kraftvollen Argumenten oder sonstigen Dingen dagegen zu gehen. Nun, zu diesen zwei Beispielen, von denen ich sagte. Das erste, woran ich euch erinnern möchte, das ist Josua. Josua war ein junger Mann, der Mose 40 Jahre lang auf der Wüstenwanderung gedient hat. Das war sozusagen der persönliche Assistent von Mose. Mose leitete das Volk, Josua war sein Diener. Ich weiß nicht, ob man das Diakon nennen würde. Diakon heißt ja Diener. Und er hat Mose dabei geholfen, das Volk zu leiten. Er war nicht der Einzige, aber er war in besonderer Weise immer bei Mose. Und er hat diesen großen Mann Gottes gesehen. Er hat gesehen, wie Gott mit diesem großen Mann Gottes ist. Niemand hatte so viel Einblick in das Leben von Mose mit Gott wie Josua. Wir können uns vorstellen, wie Josua als kleiner Diener gezittert hat, als er erfuhr, dass er das Volk als nächstes leiten soll. Dass dieser große Mose nicht das Volk ins verheißene Land führt, sondern dass er es tun soll. Und Gott wusste, dass dieser Josua sich wirklich ganz niedrig und unfähig fühlt. Und sowohl Mose hat ihn mehrmals ermahnt, sei mutig und sei stark, davon lesen wir in 5. Mose 31, 6 bis 8, als auch Gott selbst ermahnt ihn dazu in Josua Kapitel 1. Ich möchte dort auszugsweise ein paar Bibelstellen lesen. Gott erinnert ihn an etwas, was Mose schon gesagt hatte. Er sagte, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk in das Erbe führen und es austeilen. Sei du nur stark und sei mutig, Vers 7 wieder. Und jetzt kommt etwas. Jetzt kommt etwas, was Paulus gleich auch, also etwas später in den Versen in Epheser, was er mit der Waffenrüstung bildhaft deutlich macht. Hier sagt Gott, was er tun soll. Also er sagt zum Josua, sei stark und mutig. Sei du nur stark und mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, was dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechts noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von meinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, oder in anderen Worten, dann wirst du stark sein. Dann wird dein ganzes Handeln kraftvoll sein. Dann wirst du mutig vorangehen können. Und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ähnlich ist es auch beim zweiten Beispiel, das ich euch vorstellen möchte. Das ist Hiskia. In 2. Chronik 32, da lesen wir von Hiskia. Und ich möchte exemplarisch die Verse 5 bis 8 lesen. 2. Chronik 32, die Verse 5 bis 8. Hiskia war ein König, der tat, was Gott gefiel, und er hat den Tempeldienst wieder eingeführt. Er hat alle Altäre, die man für Gott gebaut hatte, für den Herrn, aber nicht nach der Art und Weise, wie Gott wollte, denn Gott wollte, dass im Tempel der Gottesdienst ist und dort alleine der eine Altar für Gott ist und nicht, dass die überall im Land auch noch ihre eigenen Altäre scheinbar für Gott aufbauen. Er hat sie alle beseitigt. Er hat den Tempeldienst, er hat den Priesterdienst wieder eingeführt. Er hat Passa gehalten. Er hat wieder eine Reformation geführt und er war ein sehr vorbildlicher König. Und dann kam der König von Assyrien, Sanherib, und er hat alles, was ihm in den Weg kam, kurz und klein geschlagen. Und er hat auch Juda beschimpft. Keiner der Götter hat vor uns standhalten können und euer Gott wird euch auch nicht beschützen können. Achtet doch nicht auf diesen Hiskia, dass er euch verführt und sagt, ihr sollt auf den Herrn hoffen. Aber Hiskia bleibt dabei. Und jetzt folgendes. Er hört, dass nun diese Assyrer, die wirklich grausam alles niedergemetzelt haben, und er wusste, dass sie viel zu schwach sind, um gegen die angehen zu können. Er sagte, 2. Chronik 32, Vers 5, und Hiskia fasste Mut und baute die Mauer überall wieder auf, wo sie eingerissen war, und erhöhte die Türme und baute draußen eine andere Mauer und befestigte den Milo und so weiter. Vers 7, und dann setzt er überall Kriegsleute in das Volk und Wächter und so weiter und sagt zu ihnen, Vers 7, sei stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist Jahwe, unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Hier kommt noch mal etwas anderes zum Vorschein. Also ein gemeinsames Kennzeichen, das diese zwei Vorbilder haben, ist gelebter Gehorsam. In ihrem Handeln sind sie gehorsam gewesen. Das ist ein Kennzeichen von dieser Stärke dieser Männer. Und das auch angesichts widriger Umstände oder sogar unsinnig. Also es war nicht sehr sinnvoll, vor diesem Sanherib, der jetzt die Mauer schnell nochmal aufzubauen. Es hatte keinen Zweck. Besser wäre es gewesen, zu laufen oder Frieden zu schließen. Nun, was wir hier aber noch sehen, ist, dass ein Mann den Glauben hatte, und dieser Glaube eines Mannes dem ganzen Volk zum Vorbild und als Ermutigung diente. Denn hier heißt es nicht, das Volk verließ sich auf die Worte Gottes. Das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Der Mut, den sie in ihrem König sahen, das Vertrauen, das sie sahen, das er in Gott hatte, hat sie dazu bewegt, auch zu glauben und zu vertrauen, auch wenn es mehr den Worten des Königs war, als den Worten Gottes. Wir wissen es aus anderen Bibelstellen, dass das Volk selbst im Herzen nicht so gläubig und reformiert war, wie Hiskia den Tempeldienst und den Priesterdienst reformiert und wieder auf den Willen Gottes gestellt hatte. Das Volk war es nicht. Aber in diesem Fall, dieser eine Glaube dieses Mannes und einiger anderer mit ihm, war so mitreißend für die anderen, dass sie Glaubensgehorsam gelebt haben. Manchmal muss der ein oder andere von uns eine Zeit lang vom Glauben des anderen leben. Und es ist gut, wenn es dann den anderen gibt, der diesen Glauben hat, der dieses Vertrauen auf die Hilfe Gottes hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht alleine versuchen, stark zu werden und versuchen, ein paar Übungen im Bibelstudium und im Beten und im sonst was machen, sondern dass wir gemeinsam uns gegenseitig stärken und ermutigen, dass wir gemeinsam einander fragen, wie es dir geht. Und manchmal, dass der eine, der gerade stärker im Glauben ist, für den anderen glaubt, der aktuell gerade nicht kann. Manchmal dreht sich das Blatt eine Zeit später und dann ist es umgekehrt nötig. Möge Gott euch allen die Gnade geben, dass ihr lernt, in der Stärke in Christus Jesus und in der Macht seiner Stärke zu wachsen, dass ihr kraftvoll im Geistlichen werdet, dass ihr stark seid im Herrn, dass dieses Wort sei stark im Herrn für dich kein unbestimmtes, irgendetwas Mutmachendes ist, sondern eine kraftvolle Ermutigung und du ganz genau weißt, ich tue, was Gott will, ich will ihm gehorsam sein, ich vertraue ihm, dass er handeln wird, und den Rest überlasse ich ihm. Und dann wird Gottes Kraft in deiner Schwachheit vollkommen zur Gestaltung kommen. Amen. Lasst uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Himmlischer Vater, dir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Dir gehört sie. Du hast sie deinem Sohn gegeben, der als Haupt für uns die Gemeinde ist. Wir sind sein Leib. Wir leben in deiner Kraft. Wir leben in diesem Schatten deiner Macht. Und unsere Kraft ist in dir, in dem Vertrauen auf dich, in diesem sich verlassen darauf, dass du das Werk tun wirst, während wir in all unserer Schwachheit versuchen, dir gläubig nachzufolgen, gehorsam zu sein, uns in der Wahrhaftigkeit zu üben, im Gebet zu leben, an das Heil festzuhalten, das wir als aus Gnade von dir bekommen haben. Ich bitte dich, dass du uns stärkst und kräftigst und jedem Einzelnen hilfst, stark zu werden und das zu tun, was er tun kann, um stark zu werden. Amen.